Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de und heute habe ich mir keinen Gast, sondern den Manu dazu geholt. Guten Morgen.
Ich dachte, jetzt kommt die Retourkutsche und du sagst auch mal Gast.
Nein, nein, hi, grüß dich.
Guten Morgen.
Und wir haben uns hier zusammengetrommelt, weil wir über ein Spiel sprechen wollen, was jetzt momentan hoffentlich in aller Munde ist, und zwar das Reboot von Tomb Raider.
Jetzt sagst du es tatsächlich. Jetzt habe ich dich so oft darauf hingewiesen. Das machst du doch, um mich zu ärgern.
Genau, jetzt mal ohne Witz, ne? Ich habe früher natürlich, als ich 16, 15 war, habe ich immer Tomb Raider gesagt. Mhm. Und das seitdem, also ich meine, irgendwie wächst das dann eher an dir dran und dann siehst du immer diesen Titel und sagst es immer wieder falsch. Und du hast mir aber erzählt, dass die in der Werbung, in der Fernsehwerbung aber auch Tomb Raider sagen, oder?
Vielleicht habe ich es auch nur hören wollen, aber ich habe ziemlich große Augen gekriegt, als ich da wirklich Tomb Raider verstanden habe. Natürlich ist es Tomb Raider, aber klar, das B ist natürlich sehr verlockend für uns Deutsche, das mit auszusprechen.
Also Tomb Raider für alle. Hat jetzt das lang erwartete Reboot bekommen, auch wieder von Crystal Dynamics, die, ich weiß gar nicht, die haben ja auch ursprünglich Tomb Raider erfunden, oder?
Nee, Core Design war das
da. Ach, das war Core Design, jo. Ja.
Und 2006 hat Crystal Dynamics den Laden übernommen.
Genau, so war es. Ne? Die haben doch zum Next-Gen-Wechsel im Prinzip dann so eine Art Reimagination, also so eine neue Version von Tomb Raider gemacht, ne? Das alte irgendwie nochmal neu umgesetzt. Kann das sein?
Ja, ich bin jetzt ich habe die alten, die ersten habe ich wirklich alle gespielt, die ersten zwei, drei. Mhm. War ziemlich begeistert damals. Dann habe ich ein paar Sachen ausgelassen, so The Angel of Darkness und solche Geschichten, die habe ich dann irgendwie nicht so verfolgt. Mhm. Das war mir dann irgendwann zu lahm. Und diese Anniversary, Legend und Underworld oder so, ich kriege die nicht auseinander. Ich habe die mir mal irgendwann so eingetauscht bei Kumpels, habe irgendwie ein Xbox-Spiel hergegeben und habe das bekommen. Aber Underworld zum Beispiel soll ja gar nicht so schlecht sein, habe ich aber nie gespielt.
Ja, Underworld ist echt gut. Ja. An der Stelle. Also es ist so ein Ding, wo du viel tauchst und so, wo man sehr viel, wie der Name sagt, irgendwie so in Unterwassertooms unterwegs ist. Also ein riesiges Unterwasserlevel. Aber im Grunde genommen, ja, also das, ich meine, man hat schon eine gewisse Erwartung an Tomb Raider, glaube ich, im Laufe der Jahre. Ne? Das gibt's ja seit 1996 und seitdem hat sich da an der Formel, mal abgesehen von Angel of Darkness, ja eigentlich nicht so viel getan. Ne? Also es war schon immer ein Kletterspiel mit Ballereinlagen. Mhm. Und die Varianten gingen dann halt immer so über die Settings. Also man hat dann hier und da dann einfach noch ausgefallenere Gräber erfunden, unterschiedliche Sachen. Und der Actionanteil war immer ziemlich variabel. Und Angel of Darkness war ja so ein fehlgeschaltenes Experiment. Man wollte da ja so ein bisschen Rollenspiel mit reinbringen und so. Und das war ja alles ein bisschen scheiße, gelinde gesagt. Und das Neue, Tomb Raider, ist ja schon wirklich ein radikaler Schritt in eine ganz andere Richtung. Und wenn man das jetzt böse formuliert, das ist im Grunde genommen eine Art düsteres Uncharted, oder?
Mhm, absolut. Also ich meine, Reboots sind ja absolut in. Mhm. Und hat der Serie jetzt nach den vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Spielen, fand ich das auch völlig legitim zu sagen, wir fangen mal wieder von vorne an, versuchen mal ein paar Sachen anders zu machen. Und die ersten Trailer kamen ja schon sehr, sehr früh. Also ich weiß ja, auf der E3, glaube ich, gell? Mhm. Vor eineinhalb Jahren wurden die ersten Bilder gezeigt und die hatten ja schon einen sehr guten Eindruck gemacht, aber es war ein Ticken zu früh, hatte ich immer so das Gefühl. Also man hatte sich auf das Spiel gefreut, aber der Abstand bis zum eigentlichen Release, also ich hatte das Gefühl, dass jetzt die Erwartungshaltung eigentlich schon wieder so abgeklungen war, weil es so lang her ist, dass man davon erfahren hatte. Und kam jetzt raus und ja, genau, erinnert nicht nur ein wenig an Uncharted, also auch die ganzen Vorschauen und Previews und Trailer, die man so gesehen hatte, hat man die gute Lara Croft, die neue Lara Croft, also die junge, weil wir ja von einem Reboot sprechen, es ist nicht die Lara, die die ganzen alten Sachen erlebt hat in den alten Spielen, sondern eine junge Forscherin, ein junges Mädchen eigentlich sozusagen noch, die noch nicht diese Abenteurerin ist, wie wir den Charakter Lara Croft so kennengelernt haben die Jahre davor. Und deswegen der Reboot. Und sie war eigentlich immer blutverschmiert und dreckig. Also wie du es gesagt hast, hatte den Anschein, man kriegt hier ein dreckiges Uncharted.
Genau, wobei es immer so ein bisschen unfair ist zu sagen, dieses Spiel klaut tatsächlich bei Uncharted. Denn eigentlich ist es ja so, dass dieses ganze Abenteuer-Genre sich schon irgendwie gegenseitig befruchtet. Also jetzt sowohl im Filmgenre als auch bei Spielen. Uncharted hat viel von Indiana Jones, hat sich aber natürlich auch viel von Tomb Raider abgeguckt und dann irgendwie umgekehrt. Und ich finde es da nur legitim, dann zu sehen, was Uncharted gemacht hat und dass die Entwickler sich das dann quasi zu Herzen genommen haben und das dann in ihr eigenes Spiel eingebaut haben.
Ah ja, also Nathan Drake hätte es nicht so in der Form gegeben, wenn nicht Lara Croft die Jahre davor schon das geprägt hätte, das Genre, und da davor nicht Indiana Jones irgendwie schon seine Peitsche geschwungen hätte.
Ganz genau.
Das ist ganz klar. Ja.
Aber da sind wir auch, glaube ich, schon also zu dem größten Unterschied gekommen, wo Nathan Drake sich natürlich bei Indiana Jones und so ein ganz kleines bisschen an der Mumie orientiert, gibt es ja so ein düsteres Adventure-Pendant jetzt zum Film eigentlich nicht. Also ich fand Tomb Raider mit der Düsternis und der auffälligen Abwesenheit von jeglichem Humor schon irgendwie ziemlich eigenständig. Also ich habe noch nie so ein raues Abenteuer gesehen oder gespielt. Mhm.
Ja, es vermischt viele Sachen. Also es ist nicht nur eben dieses Action-lastige, was wir von Uncharted jetzt kennen. Also in letzter Sekunde springen und mit der Hand im Helikopter aufgefangen zu werden. So diese James-Bond-esken Momente, die, wie nennt man das, bigger than life, würde man jetzt so sagen, gell?
Ja.
Die Uncharted ja reihenweise hat, also diese cineastische Inszenierung, dabei aber immer noch einen flotten Spruch auf der Lippe hat, ja, der Nathan Drake, und eigentlich immer auch relativ sauber aus der Wäsche guckt. Mhm. Und auch die ganze Gewalt in Uncharted hat ja eher so einen Bud Spencer Charme.
Genau.
Also man kloppt die Leute irgendwie eins auf den Deckel und die fallen halt um, oder man stürzt die über die Reling, aber macht sich da keine weiteren Gedanken und kann auch relativ viel einstecken. Und die gute Lara, da geht's ja schon los, dass sie quasi in der allerersten Szene schon mit einem rostigen Nagel durchbohrt wird.
Oh.
Und in dem Moment weiß man, was einen erwartet. Also es ist alles Blutlachen, sie ist gleich in so einer Höhle, wo irgendwie Menschen kopfüber tot ausgeblutet hängen, und man weiß sofort, okay, das ist nicht das typische Uncharted-Spiel.
Auf gar keinen Fall. Und das sind auch so die Sachen, die mir natürlich als Freund von Horrorunterhaltung sehr imponieren. Denn es gibt halt wirklich so Szenen, wo du irgendwie niedergenockt wirst und du wachst dann in irgendwelchen Massengräbern auf und wartest durch Blut und Gedärm, und das sind, die Kämpfe haben auch alle was extrem raus. Es ist so, bei Drake ist es ja so, dass er so einen leicht tollpatschigen Eindruck macht. Ja, deswegen denke ich da immer so ein bisschen an die Mumie, weil so wie Brendan Fraser da seine Figur gestaltet hat, das hat mich sehr immer an Uncharted so erinnert, oder umgekehrt. Der stolpert immer so ein bisschen, ist ein bisschen unbeholfen, hat aber so viel Power, dass er dann trotzdem zwei Leuten dann mit einem Fausthieb auf die Fresse hauen kann und dann immer noch so sagt, so, huh, das war ja anstrengend, obwohl er da jetzt eigentlich 20 Leute umgeballert hat. Das passiert bei Lara Croft halt nicht, weil sie muss sich zum Beispiel, um einen Gegner umzustoßen, ihren ganzen Körper dagegen stemmen. Also sie wirft sich ja wirklich dagegen, um jemanden von der Klippe zu stürzen. Sie strauchelt ein bisschen, muss manchmal wirklich auf allen Vieren ein bisschen nach vorne straucheln, um sich dann wieder aufzurichten und so. Und auch diese Moves, die du machen kannst, die sind alle ein bisschen halt wirklich dreckig. Das hat mehr was von diesem verzweifelten Survival-Charakter. Zum Beispiel kannst du, wenn du ausweichst, dann direkt eine Taste danach drücken, um dem Gegner Dreck ins Gesicht zu schütten vom Boden, und der ist dann für eine kleine Sekunde geblendet, und da hast du wieder die Möglichkeit, entweder wegzurennen oder eben noch eine zu geben. Aber es sieht nie so aus, als wäre Lara jetzt, also sie ist ja physisch schon natürlich im Nachteil, aber das versucht sie irgendwie zu kompensieren mit Geschicklichkeit und mit solchen schmutzigen Tricks, und das gibt dem Ganzen was ganz anderes.
Mein Lieblingsmove, den habe ich jetzt gerade freigeschaltet gehabt, einen rostigen Pfeil ins Knie rammen.
Oh ja, ja. Oh, das ist so mies. Also, aber es gibt dem Ganzen dann auch was, ne? Also dieser Flair, der hebt die Spannung in diesen. Ich meine, du hast ja schon 325 solcher Auseinandersetzungen in anderen Spielen gesehen. Da macht das Spiel jetzt eigentlich nichts wesentlich neu. Aber dieser Ton gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Würze, finde ich.
Ja, man muss aber auch dafür empfänglich sein. Also es ist schon nah an, also es ist nicht nah an der Grenze, es überschreitet die Grenze des guten Geschmacks schon deutlich. Also es ist wirklich, es tendiert schon in die Horror-Splatter-Ecke. Das hätte ich so von dem Spiel eigentlich nicht erwartet. Ich habe schon gedacht, dass es blutig und dreckig wird. Mhm. Und das haben die Entwickler ja auch betont, dass Lara sehr viel auf also dass diese Schmerzen sollen spürbar sein, irgendwie, die Lara auch. Da können wir ja gleich nochmal drauf einsteigen, was das für eine Debatte war. Aber man kriegt schon wirklich manchmal so ein schmerzverzerrtes Gesicht beim Spielen, ja, was bei Uncharted so nicht ist. Aber es überschreitet auch ganz oft, wie du es gesagt hast, es gibt wirklich wortwörtlich eine Szene, wo sie durch ein Blutbecken wartet, ja, Alter, und Gedärme und Totenschädel zur Seite drückt. Und es sind keine Einzelfälle. Und auch die Nahkampf-Moves, da denkt man sich dann auch, bin ich jetzt in einem Horrorfilm gelandet? Wenn das wird wirklich zelebriert. Also man könnte schon fast sagen, es ist ein bisschen zu exzessiv dafür, dass es eigentlich so einen Realismusgrad auch haben will.
Ja, genau. Also über den Realismusgrad müssen wir gleich auf jeden Fall sprechen. Ja. Ich fand aber insgesamt, gefiel mir dieses Raue insofern ganz gut, weil es ja schon tatsächlich die Gefahr in der Umgebung irgendwie klar macht. Also auch selbst in Szenen, die jetzt nicht so extrem sind, weil es jetzt nicht irgendwie ein Massengrab ist oder so. Zum Beispiel steigt sie dann irgendwo mal in so einen Kerker hinab irgendwie und die ganzen Wände sind richtig rostig und das Wasser läuft dort runter. Diese Details hast du zum Beispiel in Uncharted ja nicht. Also da ist es ja echt so, dass es ist schön und es ist auch fremdartig und orientalisch manchmal ja auch und weckt die Abenteuerlust. Aber bei Uncharted ist es halt clean, ne? Es sieht halt nicht so aus, als könnte man sich daran verletzen, es ist nicht rostig, es gibt dir nicht dieses Gefühl, dass du deine Haut daran aufschürfen kannst. Und das hast du bei Tomb Raider eigentlich die ganze Zeit. Also dass du das Gefühl hast, du bist verletzlich, du bist irgendwie, die Umgebung ist rau, die Umgebung ist gegen dich, das ist alles lebensfeindliches Natur und Zeug und altes Zeug, wo du dich verletzen kannst und transportiert das Spiel ganz gut. Und dann natürlich so Momente, also dann irgendwie bist du dann im Regen unterwegs so und wenn dann die Umgebung nur erhellt wird durch irgendwelche Donnerschläge, durch Blitze und so, das ist schon ziemlich düster und horrormäßig, aber es passt auch eigentlich ganz gut da rein.
Ja, also wer uns jetzt öfter zuhört, der weiß auch schon, dass wir beide sehr gerne oder was uns besonders wichtig ist in Spielen, ich hoffe, ich kann für dich sprechen, ist die Atmosphäre.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also Story und Gameplay, also auch Uncharted, so viele Leute, wie immer gejammert haben über die Steuerung, da kann ich locker drüber hinwegsehen, über eine bisschen nervige Steuerung, weil einfach das Ambiente, das Setting und die ganze Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt, mir einfach so viel Freude und Spaß gemacht haben. Und so ist es beim aktuellen Tomb Raider auch. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren, aber insgesamt ist es von der Stimmung einfach umwerfend.
Ja,
und, total. Hat mich wahnsinnig begeistert, weil einfach, es ist stimmig in sich von dieser ganzen Welt, aber eben, dann kommt eben so immer dieser Bruch, es ist dann halt doch so ein bisschen arg over the top an vielen Stellen. Was ich einerseits auch genießen kann, aber bei Uncharted befindet man sich in so einem Hollywood-Modus. Ne? Also wenn der da jetzt wirklich drei Laster aneinander gekettet aus dem Flugzeugträger raushängen und Nathan Drake hängt hinten dran und klettert an diesen Lastern wirklich da hoch in den Flugzeugträger wieder zurück, da denke ich mir so, geil. Also sowas würde Hollywood, glaube ich, tricktechnisch gar nicht hinkriegen. Dafür liebe ich Uncharted. Und Lara macht ja ganz ähnliche Stunts, hat aber dann immer auch so, oh, mir tut jetzt der Rücken weh irgendwie. Ja. Aber sie fällt auf so einen Nagel und hat aber danach Abenteuer, die du nie im Leben überleben würdest, mit dieser Fleischwunde, die du gerade mit dir rumträgst. Und dann gibt es halt immer wieder so emotionale Momente, wo sie sich dann wieder die Seite hält oder wo sie irgendwie dringend einen Verbandskasten braucht. Da bricht es dann so ein bisschen mit der Illusion.
Das stimmt. Also dieses Spiel ist trotz seiner Rauheit und trotz seiner Nähe zur Realität an einigen Stellen trotzdem immer noch der Videospiellogik unterworfen. Das muss man klar so sagen. Also es sind zum Beispiel, das wäre so mein erster großer Kritikpunkt an der Dramaturgie, geht diese Wandlung zum Killer unheimlich schnell. Also sie am Anfang hast du wirklich eine halbe Stunde, wo sie nicht kämpfen kann und wo sie verunsichert ist und wo sie trifft dann tatsächlich einen Verrückten, den sie dann aber nur eher so unbeholfen tötet, also indem sie ihm mit dem Fuß ins Gesicht tritt und solche Sachen. Aber diese Waffen, dass sie dann irgendwann Waffen nutzen kann und diese wie selbstverständlich beherrscht, ist sehr sprunghaft und ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen später im Spiel erst kommt, dass man das erst so ein bisschen lernen muss und dass sie sich auch selbst überwinden muss, weil du kannst dann, nachdem du dann die erste Waffe hast, kannst du dann auch direkt erstmal so Stealth-Kills machen und so Zeug. Und das ist schon ein ziemlich harter Bruch zu dem, was man vorher irgendwie gelernt hat. Das ist, und an vielen Stellen ist es auch. Es ist, also man darf, zwar ist Lara insgesamt menschlicher geworden, weil sie Also genauso wie Drake unterhält sie sich mit dir als Spieler auch immer wieder, hat also immer wieder Monologe und sagt, was sie fühlt und so, was ich cool finde. Mhm. Weil bei mir war die Immersion halt so groß, dass ich irgendwann Lara halt nicht mehr zugeguckt habe, sondern ich war Lara. Und wenn sie dann sagt, so, wow, das ist hier total kalt und sowieso, dann hat sich das auch so ein bisschen auf mich übertragen. Das ist mir bei Nathan Drake zum Beispiel nicht so oft passiert. Das fand ich zwar auch alles cool und mitreißend, aber ich war nicht Drake. Ich habe Drake zugeschaut, wie er diese Stunts gemacht hat und habe über ihn gelacht, wenn er irgendwie einen Witz gemacht hat. Das war bei Lara schon ein bisschen anders. Aber man muss diese Videospiellogik dann, muss dann irgendwie sich das ja sozusagen akzeptieren, weil darüber kommst du nicht hinweg, weil du bringst am Ende.
Das ist wie James Bond gucken.
Genau, das ist halt so, du bringst halt in diesem Spiel trotzdem über 200 Leute um und trotzdem ist Lara Croft irgendwie am Ende immer noch das sympathische Mädchen und das muss man irgendwie so miteinander vereinen. Das ist nicht dieselbe Dramaturgie wie bei einem Film oder bei einem Buch. Aber wenn man das
akzeptiert. Aber gibt's, das Problem ist, also eben, man muss diese Logik akzeptieren, damit dieses Spiel funktioniert, so wie es jetzt gestaltet wurde. Was ich mich aber frage ist, muss das so ein Killer-Simulator, hätte das sein müssen? Also Tomb Raider stand ja eigentlich nie für Ballerspiel, sondern es war ja eigentlich immer Rätsel, Akrobatik, es war ja eigentlich ein 3D-Plattformer, die ersten Teile. Ja, also in den Kammern irgendwelche Schalterrätsel lösen, sehr viele Sprungeinlagen und man hat, glaube ich, 3 Menschen getötet, glaube ich, im ersten Spiel und ansonsten hauptsächlich irgendwelche Dinos. Es war jetzt auch nicht realistisch, ja. Man hat irgendwie Flickflacks geschlagen und im Salto seine Knarren gezogen und diese Dinos erschossen, was jetzt auch nicht realistischer war als diese Inkarnation von dem Spiel. Aber hier muss man schon sehr viel Zeit mit Ballern verbringen, in dem aktuellen Tomb Raider.
Das stimmt,
also stellenweise hat man dann schon so das Gefühl, so, boah, gerade durch diese Atmosphäre, diesen Survival-Horror, den man ja auch an vielen Stellen spürt, frage ich mich, ob es nicht auch so ein Stealth-Spiel hätte werden können. Also so ein bisschen mehr in die Dishonored-Ecke vielleicht, dass man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, gar nicht so viele Leute umzubringen. Was zu diesem Lara-Charakter, zu dieser Version jetzt von der eigentlich eher, sie wirkt ein bisschen schüchterner als die alte Lara und ein bisschen zurückhaltender und eigentlich auch nicht wie so ein Massenmörder. Überhaupt nicht. Also dieser Bruch ging schon relativ schnell, dieser Wandel.
Das stimmt.
Da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht auch öfter mit irgendwie Stealths durchkommt und ohne die Menschen zu töten.
Ja, die Ballereinlagen werden schon ziemlich forciert. Ne? Das stimmt. Ja. Also das gibt so ein paar Stellen, wo das unheimlich gut kommt und wo sie ja auch tatsächlich Konter bietet, verbal auch, also so Sachen zuruft. Da dachte ich, cool. Und dann gibt's andere Stellen, wo du denkst, okay, es war jetzt wieder mehr so als Füller gedacht. Nicht so oft, wie es jetzt bei anderen Spielen der Fall ist. Das war jetzt bei Dead Space zum Beispiel, Dead Space 3, hatte ich sehr viel, viel öfter das Gefühl, dass man das Spiel streckt. Bei Tomb Raider ging's, aber ich gebe dir recht, also es würde mich jetzt reizen, mit diesem Charakter, mit der Lara Croft oder mit so einem ähnlich angelegten Charakter so eine Art Survival-Simulator zu haben. Aber man muss es halt auch so sehen, das ist nun mal ein Mainstream-Produkt und die Leute wollen es verkaufen und so Action-Spiele kommen unheimlich gut, deswegen es ist schade auf der einen Seite, aber ich finde, so wie sie es jetzt gemacht haben, auch nicht schlecht. Also
nö. Es ist nur, es hat ja so ein paar Anleihen. Also ab und zu blinkt es ja so ein bisschen durch. Es ist ja kein Open-World-Spiel. Also es ist jetzt ganz anders als Far Cry 3. Aber an manchen Stellen, man hat dann so Lager und man kann zwischen den Lagern dann auch hin und her reisen, wo man sich dann so fragt, und man kann irgendwie Sachen einsammeln und es gibt überall noch versteckte Tombs, also witzigerweise sind ja die eigentlichen Tombs, also die namengebenden Tombs, Side-Missions in diesem Spiel. Also du hast eine Hauptmission, die aber ganz selten in irgendwelche Grabkammern führt. Und du findest Grabkammern, die du dann optional erkunden kannst.
Ja,
aber was ich sehr, sehr witzig finde.
Aber die sind ziemlich cool.
Die sind super.
Ich finde diese Struktur auch generell eigentlich ganz gut. Also sie beißt sich natürlich ein bisschen mit der Geschichte, ne? Also es ist, in der Geschichte heißt es dann, rette die und diejenige Person jetzt ganz dringend, so die braucht Hilfe, du kriegst einen Funkspruch und Lara müsste jetzt nur schnurstracks zu Punkt B. Und aber du hast jetzt später dann plötzlich die Wahl, dann zu machen, was du willst. So.
Und Geocaches zu sammeln.
Genau. Das ist wieder das Ding mit der Spiellogik.
Ja,
Aber auf der anderen Seite finde ich das eigentlich ganz gut, dass man die Wahl hat. Mich hat auch am Anfang diese Schnellreisefunktion ziemlich irritiert. Weil die habe ich auch nicht benutzt bis kurz vor Ende, bis das Spiel mir dann irgendwann beim letzten Lager gesagt hat, so, jetzt hast du die letzte Chance, dir nochmal hin und her zu düsen. Und das habe ich dann gemacht zum ersten Mal, weil sonst bin ich mit der Geschichte gefolgt.
Ja, davor braucht man die ja auch nicht. Davor braucht man die. Ist ja alles linear dann, ja.
Jetzt ein Hinweis für die, die spielen. Ihr müsst das auch nicht machen. Ihr könnt nämlich nach dem Spiel, wenn ihr es durchgespielt habt, gebt euch das Spiel nochmal die Möglichkeit, zurückzugehen und diese letzten Geheimnisse, die man nicht gefunden hat, in Ruhe zu erforschen, ohne dass man die Geschichte jetzt spielen muss. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Sinne New Game Plus ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber man kann aber auf jeden Fall mit dem Spielstand weiter benutzen und dass jetzt die Geschichte trotzdem zu Ende ist.
Aber was ich meinte, es hat eben diese Anleihen wie auch Far Cry 3. Also du kannst auf die Jagd gehen, mit deinem Bogen bewaffnet. Du kannst irgendwelche Sachen sammeln, eben diese Geocaches. Du kannst die Tombs öffnen. Das hat ja so geht ja so stellenweise in diese Richtung, ist aber dann sehr, sehr stark linear. Also das, da hatte ich so das Gefühl, die Entwickler haben das noch eingebaut, weil man heutzutage einfach Sammelachievements braucht.
Aber ich muss sagen, dass diese Möglichkeiten zur Erforschung dann doch wieder dem Tomb Raider Franchise doch relativ gerecht werden, weil man da eben diese Sachen mit reinbekommt, die alten Fans jetzt sicherlich an der Neuausrichtung vermissen werden in der Hauptgeschichte, weil du hast diese erwähnten Gräber. Davon gibt es auch, glaube ich, irgendwie 10 Stück, also genug zu entdecken. Und die sind immer versteckt in der Landschaft. Also ganz profan natürlich, zum Beispiel mal hinter einem Wasserfall oder so. Aber manchmal muss man dazu auch bestimmte Türen öffnen. Und das geht erst, wenn du bestimmte Gegenstände hast. Du findest zum Beispiel irgendwie so einen Pfeil, wo du Seile dran befestigen kannst. Und dann kannst du damit bestimmte Türen öffnen. Das musst du zum Beispiel erst lernen, um diese Türen dann irgendwie später aufzumachen. Solche Dinge. Und dass du in der Landschaft, es gibt ja manchmal auch so Gebiete, die sind so groß, dass man da auch all seine Fähigkeiten benutzen muss, um sich fortzubewegen. Also indem du zum Beispiel kletterst und diese Pfeile zum Beispiel benutzt und solche anderen Sachen. Und das ist halt wieder mehr Tomb Raider. Also es hat nichts mit diesem Actionfest aller Uncharted zu tun, so, sondern es ist ganz parallel für die Leute, die halt auch Spaß daran haben, diese ganzen Schätze zu finden. Und es gibt ja echt genug Zeug. Ne? Du kannst bestimmte Gebiete haben ja sogar eigene Aufgaben. Zum Beispiel gibt's am Anfang im Wald, wo du so Traumfänger einsammeln kannst. Die musst du dann einfach von den Bäumen schießen. Und dann woanders musst du dann irgendwelche Keramikvasen einsammeln und so. Und dann gibt's
oder Statuen anzünden, also irgendwie Flammen finden und Feuer erstmal holen. Und genau. Das ist, da haben sie schon sehr viele Anleihen an früher, die man aber eigentlich nur optional sieht und machen muss, ja. Was ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung finde, ja, im Endeffekt.
Also, das hat mich jetzt auch so nicht, die Tombs, wie gesagt, die Rätsel finde ich richtig cool in diesen Tombs. Das sind immer Physikrätsel, grundsätzlich. Man muss dann immer irgendwelche Sachen mit Feuer machen oder mit Gewichten. Und das war natürlich damals, als Half-Life 2 rauskam, noch eine größere Sensation. Aber ich finde, die Art und Weise, wie es hier in Tomb Raider eingebaut wird, es wirkt sehr organisch. Also du hast nie das Gefühl, dass es aufgesetzt ist, sondern es ist super in die Welt eingebaut. Ja. Ein paar von diesen Rätseln gibt es dann auch im richtigen Hauptspiel. Am Anfang zum Beispiel muss man irrsinnigerweise in einer Höhle Feuer legen.
Genau. Auch wieder Realismus, ja,
genau. Genau, aber es sieht gut aus und es packt dich auch. Also du kommst dann in den Raum, musst dann bestimmte Sachen machen und es ist nicht so super offensichtlich auf den ersten Blick. Und obwohl du diesen Instinct-Modus hast, es gibt so eine Taste, da kannst du bestimmte Objekte hervorheben. Du kannst diesen aber auch Modus auch ausschalten, wenn du so als Purist spielen willst. Aber das hilft dann dabei, dann bestimmte interaktive Objekte in der Landschaft zu identifizieren. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich hätte mir von diesen Rätseln im Hauptstrang, also in der Hauptgeschichte, sogar noch mehr gewünscht, weil ich fand sie, wenn sie da waren, eigentlich ganz cool.
Ja. Ja, aber die sind auch wichtig in der Hauptstory, damit das Pacing einigermaßen stimmt. Weil zwischen den hektischen Ballersequenzen und dann wieder den Fluchtsequenzen tun diese ruhigen Momente dann eigentlich auch ganz gut. Einfach zu sagen, puh, jetzt habe ich alle Feinde erledigt in dem Gebiet, jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich überhaupt noch rauskomme aus diesem Lager, weil das Haupttor irgendwie verrammelt ist. Ja. Das ist eine ganz gute Abmischung.
Wie findest du denn diese Rollenspielelemente, diese kleinen, die da drin eingebaut sind?
Ja, es ist halt auch so, es muss so ein Spiel halt haben. Also man kriegt halt Erfahrungspunkte und kann dann einzelne Fähigkeiten freischalten, was weiß ich, bestimmte Nahkampf-Moves, die man vorher noch nicht konnte, lernt man dann eben dazu. Gehört halt irgendwie so dazu. Ich finde es ganz nett. Kann man aber auch irgendwie schicker integrieren, indem man die halt einfach im Spiel irgendwie findet oder sich verdient oder so. Weiß nicht, also ist es jetzt so ein Gewinn, dass man sich aussuchen kann, in welcher Reihenfolge man die kriegt? Also, dass man sie kriegt, ist ja eigentlich relativ klar, wenn man es normal spielt.
Das stimmt, ja. Also ich fand es so teils. Also ich fand eigentlich sehr schön, dass man zum Beispiel so bestimmte Waffen immer nach und nach aufrüstet. Den Bogen zum Beispiel, den ich liebe. Sowas mag ich ja generell. In Crysis habe ich es auch schon gefeiert, aber in Tomb Raider ist das großartig, mit dem Bogen zu schießen. Man hat ja ihre Statussymbolwaffen. Also sie hat ja diese Doppelpistolen immer dabei. Die hat man ja diesmal ausgetauscht gegen den Bogen. Das ist jetzt quasi ihre neue Hauptwaffe, die sie auch verwendet und mit der sie so zusammenwächst. Und das Ding wird halt immer krasser im Laufe des Spiels. Also du gewinnst immer mehr Fähigkeiten und das wird dann irgendwann zu einem Multitool sozusagen.
Ja, also Seile verschießen, Feuerpfeile, genau, die Geschwindigkeit der Pfeile erhöht sich, die Wuchtigkeit und so weiter.
Genau, du kannst, also du rüstest dann so Fähigkeiten auf, wie zum Beispiel, du kannst am Anfang diesen Pfeil nur für eine sehr kurze Zeit halten. Ich glaube so, ich lass mich nicht lügen, 10 Sekunden oder so, was für, wenn man zum Beispiel Tiere jagt und auf den richtigen Moment wartet, dann doch schon jetzt relativ kurze Zeit ist, weil irgendwann hat sie dann nicht mehr die Kraft, um diesen Pfeil zu halten und er wird dann, also sie lässt los und der Pfeil wird verschossen. Und solche Fähigkeiten rüstet man auf und solche Sachen wie der Feuerpfeil, es gibt später explodierende Pfeile und es gibt Napalmpfeil und so, also richtig üble Sachen. Aber das ist ganz gut, das passt irgendwie zu diesen Survival-Flash schon dazu. Ob man jetzt die Waffen aufrüsten kann oder so, es gibt ja auch Pistolen und ähnliche Sachen. Ich weiß nicht, das macht in diesem Setting dann schon wieder weniger Sinn, aber den Bogen fand ich dann zum Beispiel ganz gut.
Den Bogen, das wird ja auch immer schön gezeigt. Also man findet dann eben zum Beispiel ein Feuerzeug und dann kommt sie auf die Idee, mit so einem Verbandsband, wie nennt man das? Mullbinde, das Feuerzeug da vorne hinzumachen, damit sie die Pfeile anzünden kann. Genau. Ja, das finde ich ist total einleuchtend. Auch, dass sie irgendwie die Schnur vom Bogen irgendwie verstärkt und dann mehr Wucht dahinter hat. Das macht alles Sinn. Und das wird ja auch im Spiel erklärt. So, jetzt hat man aber immer, wenn man Feinde erledigt oder auch ein Reh oder irgendwelche Kisten öffnet, findet man Zeug. Also wirklich Zeug. Da steht einfach nur, du hast Zeug gefunden. Und mit diesem Zeug, das ist einfach eine undefinierbare Masse, das sind einfach wie Credits sozusagen, kannst du dir irgendwas bauen. Also du kannst zum Beispiel den Kolben schärfen von deiner Waffe oder Kolben schleifen oder du kannst irgendwie den Griff von deiner Pumpgun irgendwie verstärken. Und auf einmal ist sie halt ein Waffenexperte. Ja? Dieses Mädchen war auf diesem Schiff, strandet auf dieser Insel und auf einmal findet sie Zeug in irgendwelchen Kisten und kann damit Waffen upgraden und irgendwelche neuen Kolben schnitzen. Das fand ich arg weit hergeholt. Aber gut.
Aber naja, Videospiellogik wieder. Ja, genau. Naja. Es ist also die Werbekampagne ist wirklich schuld daran, dass jetzt diese Sachen in der Kritik auch laut werden. Weil in einem Far Cry hat sich das einfach niemand gefragt. Mhm. Weil du legst das Spiel ein und es ist für dich ein Spiel ohne jeglichen Realitätsanspruch. Und wenn es jetzt in Uncharted passieren würde, woanders, würde das auch niemand kritisieren. Das ist halt nur schade. Und das finde ich ein bisschen schade jetzt dem Endprodukt gegenüber, dass das Marketing gesagt hat, so, ja, wir haben jetzt hier voll die krasse, realistische Lara, die sich entwickelt und super menschlich ist. Und ne, und das hat ja auch einigen Ärger innerhalb dieser Sexismusdebatte auch bedeutet, weil die Entwickler sich ja teilweise auch sehr missverständlich ausgedrückt haben. Mhm. Das können wir vielleicht an dieser Stelle noch mehr erwähnen, diese angebliche Vergewaltigungsszene. Was sagst du dazu?
Ja, wir müssen kurz ausholen. Also das Problem war, dass eben die Entwickler, wie du es gerade gesagt hast, im Vorfeld öfter so wirklich dumme Kommentare von sich gegeben haben. Das muss man einfach so sagen in Interviews, dass sie gesagt haben, wir lassen den Lara-Hauptcharakter relativ viel jammern und stöhnen und Schmerzen erleiden, damit, ich zitiere, damit die Spieler, also
die Vorgeschichte.
Nein, die größtenteils männlichen Spieler dem Bildschirm in eine Mitleidsrolle verfallen und quasi den Beschützerinstinkt für Lara entwickeln. Was natürlich völlig indiskutabel ist, sowas zu sagen. Ja? Also ich meine, damit stufst du einen weiblichen Hauptcharakter in dem Spiel natürlich mal um einige Stufen nach unten, wenn du sagst, das dient eigentlich nur dazu, damit die Männer sich irgendwie stärker fühlen können. Das geht natürlich gar nicht. Ob sie es jetzt so wirklich so von Anfang an so geplant haben oder ob sie gesagt haben, das ist Realismus, sie haben es halt so gesagt, was schon mal der erste große Fehler war. Dann gab es einen Trailer, in dem man eben gesehen hat, die Szene kommt ja auch relativ am Anfang, ist glaube ich der erste große Mord, den sie dann auch verübt, wo sie die Waffe kriegt, wo sie bedroht wird auf der Flucht von einem, der sie sehr eindeutig sexuell nötigt. Also es ist keine Vergewaltigung, aber es ist es ist auch keine angekündigte Vergewaltigung, aber er benutzt die sexuelle Machtposition. Sie ist gefesselt und blutverschmiert und verletzt. Und er steht da mit einer Pistole und deutet eben an, dass er sie jetzt sexuell bekrapschen wird.
Genau. Ja? Also das
diese Ausnutzung dieses Machtverhältnisses ist natürlich schon sehr eindeutig. Also das kann man auch nicht wegdiskutieren.
Nö, das ist auch sehr, sehr unangenehm an der Stelle auch. Also das ist.
Und in dem Moment verteidigt sie sich und benutzt die Waffe von ihm dann, um ihn zu erschießen. Ja? Und die Entwickler haben an der Situation, und wenn man die kontextfrei sieht, diese Szene, dann ist es unangenehm. Aber Lara kommt aus dieser Szene heil raus, also das Spiel zelebriert es jetzt nicht, auch wenn man an der Stelle den Quicktime-Event nicht schafft, wird sie erwürgt. Mhm. Ja, also diese sexuelle Geschichte passiert dann zum Glück auch nicht, wird auch nicht gezeigt oder zelebriert oder so, aber man hat es ja mitbekommen, was dieser Typ vorhatte. Mhm. Sie erschießt diesen Typen so, dann nimmt sie die Waffe und dann geht's weiter. Dann war es das eigentlich auch schon. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Szene jetzt besonders wichtig gewesen wäre für die Entwicklung des Charakters. Die Entwickler haben aber sowas gesagt davor. Ja? Hm. Also die Entwickler haben wirklich in Interviews gesagt, wir haben diese Szene eingebaut, damit Lara aus dieser Szene gestärkt herauskommt und dann eine starke Frau geworden ist.
Ja.
Und das also, ist natürlich wieder das, so.
Oh. Das ist ziemlich schwierig auch. Ne? Ich weiß auch nicht so genau, was die beiden Autorinnen sich dabei gedacht hat. Das sind da zwei Damen, die das geschrieben haben. Die Idee war wohl, eine Szene zu erzeugen, die auch wirklich dem letzten Idioten klar macht, da wird jetzt jemand zur Selbstverteidigung genötigt. So, und was würde sich für diese Situation wohl besser eignen als diese Art der Bedrängnis? So, das soll einfach bei jedem ankommen. Ich habe mich dann an der Stelle auch gefragt, ob das sein muss. Denn, also die Szene wird ja auch toll eingeleitet. Du versteckst dich irgendwie in so einem kleinen Spalt und draußen laufen Leute rum und Lara ist gefesselt, weil sie mit anderen Überlebenden gefangen genommen worden ist. Also alles so typisch abenteuermäßig und so. Und es hätte völlig gereicht, wenn dieser Typ sie da jetzt in diesem Versteck gefunden hätte, rausgezogen hätte und eine Waffe vor den Kopf gehalten hätte. Das hätte völlig gereicht. So, aber man wollte wohl sicher gehen, dass auch wirklich jeder unabhängig vom Geschlecht kapiert, oh Scheiße, das ist eine richtig miese Sache, die hier passiert. Und sie muss jetzt zwangsläufig jemanden ermorden. Man sucht da also eine Rechtfertigung für diesen Mord. Ich finde es auch zu viel. Also, weil es bringt das Spiel an der Stelle nicht weiter. Es ist alles sowieso an der Stelle so bedrohlich, so düster. Da brennt alles irgendwie ab. Die mähen ein ganzes Dorf nieder, die erschießen Leute, die flüchten und so. Das ist alles so bedrohlich. Das kommt schon irgendwie an, dass es eine blöde Situation ist. Also man hätte es wirklich nicht gebraucht.
Vor allem muss man sich auch überlegen, wenn jetzt stell dir die gleiche Szene vor mit Nathan Drake. Hm. Ja, kein Autor hätte diese Szene geschrieben, dass ein männlicher Hauptdarsteller sexuell belästigt wird, um ihn danach stärker aussehen zu lassen. Das ist halt eigentlich auch so das Hauptproblem an der Sache. Ja. Ja, also dadurch, dass sie eine Frau ist, funktioniert das auf perverse Art und Weise natürlich, weil dieses Bild in der Gesellschaft auch so angekommen ist, dass eben meistens diese sexuellen Nötigungen eben von den Männern zu den Frauen passieren. Aber andersrum würde das überhaupt gar nicht funktionieren, diese Szene. Und das ist natürlich auch was man dann vorwerfen kann, dass das ausgenutzt wird, dass dieser Hauptcharakter eine Frau ist, um diese Szene so zu benutzen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man es dann mit der restlichen Entwicklung dann absieht, ne, sie ist ja alles andere als das Opfer. Im Gegenteil, sie wird ja sogar zur Retterin einer ganzen Gruppe. Ja. Ist wirklich die Heldin. Es gibt da eine Stelle, ich bin ja Lara Croft, ich bin dann irgendwie an so einem Turm hochgeklettert auf den höchsten Punkt dieser ganzen Insel. Mhm. Und da rauscht es wirklich und es ist schweinekalt und sie schafft es dann tatsächlich aufgrund dieser Höhe und aufgrund der Position des Turms dann Sendespruch also einen SOS-Notruf zu senden und dann sagen die Leute, die unten irgendwo am Strang hocken und Funkverbindung zu ihr haben, Lara Croft, du bist meine Heldin, weil sie sich alle so freuen. So. Und das ist so eine Szene, die ganz eindeutig macht, so da wird eine Heldin geboren. Und das nicht wegen dieser einen Szene, sondern wegen all diesen vielen anderen Taten und wegen ihrem Willen. So, also sie ist ja total willensstark und fest entschlossen, Dinge zu tun. Und das macht sie ja tatsächlich dann zur Heldin und die ist alles andere als eine Opferrolle. Es dauert irgendwie diese halbe Stunde, die erste halbe Stunde, da ist sie noch unbeholfen, weiß nicht, wo sie ist, noch orientierungslos und so weiter und ab dann bist du ein völlig anderer Mensch sozusagen. Ja. Du bist der Held. Deswegen ist diese ganze Werbegeschichte, dieses Werbeblabla und so völliger Unfug.
Ja, und Also diese Szene hat viel kaputt gemacht in der Diskussion. Zu Recht natürlich auch, weil die überflüssig ist, die Szene. Hm. Aber das Problem ist, man fängt dieses Spiel an zu spielen, hat vielleicht eben auch solche Artikel gelesen und die Diskussion mitverfolgt. Und in der ersten halben, dreiviertel Stunde kriegt Lara halt nur aufs Maul. Von den Entwicklern wird das dermaßen zelebriert. Sie bleibt überall, an jedem kleinen rostigen Nagel bleibt sie hängen und jeder, den sie trifft, der gibt ihr erstmal sie wird geschlagen, sie wird, das ist natürlich, wie soll ich sagen, also es kann bestimmte Assoziationen wecken.
Ja.
Sagen wir es mal so. Also es gibt ja sowas wie die Trigger-Warnungen. Also dieses Spiel ist dafür, glaube ich, nicht geeignet. Wenn man da irgendwelche Assoziationen mit verbindet, die einem unangenehme Gefühle wecken, dann kann man diese erste halbe Stunde, glaube ich, schwer ertragen. Mhm. Danach dreht sich dieses Bild aber natürlich völlig. Also nach dieser besagten Szene ist Lara die eigentlich allen den Arsch versohlt.
Total, ja,
völlig. Und deswegen, also dem Spiel vorzuwerfen, Lara sei in der Opferrolle, das zählt eigentlich nur für diese erste halbe Stunde.
Sie macht ja auch jetzt mal, ob man jetzt diese Bedrängnis auch gebraucht hätte, diese eine Situation, ja auch schon Sinn irgendwo. Also ich hätte mir sogar fast gewünscht, dass sie eine Zeit lang länger noch ein bisschen hilfloser ist, im Sinne von, dass sie unbeholfen ist, dass sie keine Waffe bekommt und so weiter. Das geht ja mir noch ein bisschen zu schnell. Aber es ist halt wirklich diese eine Sache. Die eine Sache, die ja wirklich auf ihr Geschlecht bezogen ist, das ist ja das Ding. Mhm. So, wenn da jetzt Lara könnte ja auch keine Ahnung, Hans Lehmann heißen und ein Abenteurer sein. Und der würde, wenn der jetzt am Anfang laufend aus Maul kriegt und irgendwo hinstolpert oder keine Ahnung, fast ermordet wird, wäre das alles okay. So, aber es geht ja wirklich nur um diese eine Stelle, die nur auf Geschlecht bezogen ist. Und das ist mies. Mich wundert, dass es zwei Autorinnen sind, so, also zwei, ne? Also die sich auch gegenseitig kontrollieren können.
Wenn du eine Frau bist, schützt es ja nicht davor, dass du sexistisch bist.
Also. Ja, das kann schon sein, ja. Aber ich dachte jetzt, dass da schon so eine bestimmte Sensibilität irgendwie herrscht, dass man dann so sagt, so, okay, das schreiben wir jetzt nicht da rein, weil da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das jetzt nicht so cool finden. Aber vielleicht hat man es ja auch gerade deshalb reingeschrieben. Vielleicht, weil wir jetzt hier sitzen, darüber philosophieren und Pfeife rauchen. Und vielleicht ist das dann halt auch der gewünschte Werbeeffekt. Wer weiß. Also, ne, so ein Skandal verkauft sich schließlich auch und ist in aller Munde. Deswegen.
Ja, aber das Spiel hat es nicht nötig. Also das Spiel ist gut genug für sich, um das nicht zu brauchen, sowas. Ja.
Genau, ungelogen. Also jetzt mal abgehängig von dieser ganzen Diskussion und von diesen ganzen, ich sag mal, dramaturgischen Federn, die durch diese Videospiellogik passieren, die ich aber schon so als Spieler, ich spiele ja Spiele seit Ewigkeiten, du auch, ja schon irgendwie akzeptieren kann. Also für mich ist das, mich hat's total umgerockt, total umgehauen. Ich finde diese Düster, also ich mag Uncharted unheimlich gerne und ich habe auch kein Problem mit dieser Over-the-Top-Action, die dir auch sehr oft die Kontrolle wegnimmt. Das muss man mögen. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nee, ist uncool, weil ich irgendwie dann manchmal zugucke, manchmal spiele, manchmal zugucke. Das ist alles so an der Schnur geführt. Ich finde das aber ganz gut, weil es ist für mich, ich will sowas nicht die ganze Zeit spielen, aber als Spiel macht es mir den Eskapismus schon relativ leicht. Also ich komme sehr, sehr schnell rein in diese Atmosphäre und gucke auch gerne zu. Und das hat für mich sowas wie den Charakter eines interaktiven Films. Und dieses Spiel schafft diese Stimmung, die kann man schneiden. Es ist so spürbar. Ich saß hier wirklich im Dunkeln mit Kopfhörern und wenn Lara dann so durch Bunker schleicht mit einer Fackel in der Hand und vorne Hammer. Und jeder Gegner hat auch irgendwie einen anderen Dialog, ne? Wenn du dich da irgendwie so anpirschst, dann kannst du auch mal einfach verharren und zuhören. Und die Geschichte entwickelt sich über solche kleinen Details dann immer weiter. Die reden dann, ne, die haben irgendwie Funkverbindungen zu anderen Leuten auf der Insel, so, hast du gehört, was unten am Strand passiert ist? Nein, keine Ahnung und so weiter. Und es formt sich nach und nach immer so ein großes Bild. Und vielleicht
ist die Gegner sind natürlich auch das typische Kanonenfutter. Also das gehört auch zu dieser Sparte dazu. Das muss ich halt akzeptieren in dem Spiel. Ja. Aber die Setpieces sind einfach der Hammer. Ich weiß nicht, die Kulissen oder die, wie soll ich mal sagen, also die Areale, die Höhlen, die ganze Ausgestaltung dieser Insel. Hm. Also da kann sich Far Cry 3 aber eine ordentliche Scheibe abschneiden. Also Uncharted auch. Ich war völlig hin und weg. Ich hätte das überhaupt nicht erwartet, dass die so viel Liebe zum Detail in diese Landschaft stecken. Also ich meine, Nathan Drake bewegt sich ein bisschen flüssiger und stolpert lustiger. Hm. Und Far Cry ist offener. Und wirkt irgendwie natürlicher, so durch diese ganze Vegetation. Mhm. Aber was Crystal Dynamics hier aufgefahren hat, in der Ausgestaltung dieser, dieser Schreine und überall sind Kerzen und die Lichtstimmung. Also selbst auf der Xbox, am PC ist es ja nochmal ein paar Stufen faszinierender von der Technik. Mich hat es völlig weggeblasen und man rennt durch brennende Häuser, jeder Balken glimmt mit dieser Glut und alles kracht in sich zusammen und Wahnsinn. Also ich war wirklich hin und weg.
Ja, ich habe es auch auf der PlayStation gespielt und war da auch ziemlich umgehauen. Und vor allen Dingen diese ganzen Umgebungen, diese ganze Insel, diese Levels, wie die hintereinander geschaltet sind, die haben ja auch wirklich, die vermitteln dir einen Reisecharakter. Mhm. Du hast das Gefühl, du bewegst dich über eine richtige Insel. Das ist nicht irgendwie so ein Setpiece nach dem nächsten und das hat nichts mehr mit dem vorherigen zu tun. Nein, du kannst dann an bestimmte Orte gehen und wenn du dich dann in der Umgebung umschaust, in der Ferne siehst du dann den Ort, wo du vorher gewesen bist.
Ja, zum Beispiel. Es wirkt sehr natürlich. Ja.
Total natürlich. Und auch dieses Design von den Levels so, also diese, wie die in sich auch aufgebaut sind, das wirkt halt alles sehr authentisch. Das ist nicht irgendwie so ein Schlauchlevel im Sinne von, dass das jetzt für dieses Spiel konzipiert ist, sondern die haben auch darauf geachtet, dass die Logik innerhalb der Welt irgendwie funktioniert. Ja. Also, dass die Orte irgendwie logisch miteinander verbunden sind. Und das
fand ich. Genau, also auch so ein Camp, also man kämpft ja dann gegen so einen gewissen Kult, der dann da vorherrscht und diese kleinen Dörfchen, die sich da zusammengezimmert haben. Also man kann jedes einzelne Brett erkennen, mit denen sie sich ihre Blechhütten da zusammengeschraubt haben. Und das sieht wirklich toll aus. Ich meine, wenn man es genauer anschaut, es wird jetzt kein Ort sein, an dem man wirklich wohnen kann oder so. Und natürlich sind da irgendwelche Schnüre gespannt, um darüber zu klettern, die keinen wirklichen Sinn erfüllen. Aber so, es wirkt plausibel genug, um gut zu funktionieren in dem Moment.
Ja. Genau, also die Kulissen, die wirken auf jeden Fall so ein bisschen, ja, halt glaubwürdig. Also das kann man so sagen. Glaubwürdig, obwohl es halt Fantasiekulissen sind. Ja. Und sie ergänzen die Geschichte ja auch. Also sie machen Sinn innerhalb der Geschichte. Und was ich super toll finde und was auch die Stimmung total gut unterstützt, ist der Soundtrack. Mhm. Der ist so gut. Der ist von Jason Graves. Das ist der Typ, der auch für Dead Space den Soundtrack unter anderem geschrieben hat. Und das ist mir auch erst nachher aufgefallen, weil ich habe mich gefragt, warum findest du das so gut? Warum kommt das so bekannt vor? Und dann habe ich bemerkt, das ist derselbe Komponist, weil ich die Musik in Dead Space auch gut finde. Und ich finde toll. Also unter anderem sind da sehr viele Elemente mit Taiko-Trommeln drin. Also so Kämpfe werden gar nicht so großartig melodisch ausgeführt, sondern es ist oft immer so ein Kampfgetrommel, was super gut zu dieser düsteren, erdigen Atmosphäre passt. Und dann machen die Komponisten, die Musiker, wirklich geile Sachen mit dem Cello. Also mit so Streichungsbänden. Es wird ganz tief auf den unteren Tonregionen gezupft, gezerrt. Manchmal wird die Geige, das Cello auch richtig gequält irgendwie so, um so einen leicht schmerzenden Charakter zu haben. So. Und trotzdem hast du dann zwischendrin immer wieder diese Phasen, wo dann so das Thema schön aufgespielt wird, manchmal dezent im Hintergrund läuft, manchmal aber auch in so großen Momenten, wie zum Beispiel auf diesem Turm, dann so richtig triumphierend, majestätisch daherkommt. Und es ist perfekt instrumentalisiert und auch immer dynamisch und nie repetitiv. Präsentationen habe ich wirklich nur lobende Worte für.
Ja. Wenn wir gerade bei Musik und Klang sind, da liegt die Sprache natürlich auch nahe. Mhm. Ich habe die Xbox-Version leider in Anführungsstrichen, weil mal wieder kein Platz angeblich auf der DVD war. Das heißt, nur die PS3-Version hat beide Synchronisationen, also Englisch und Deutsch. Die Xbox-Variante muss mit Französisch auskommen. Das heißt, wer wie ich die Xbox auf Englisch hat, wird mit Appuyez sur Start begrüßt. der schlimmste Screen, den man sich immer vorstellen kann. Und man hat leider keine englische Sprachausgabe drauf. Einziger Trost ist, dass die deutsche Sprachausgabe von Nora Tschirner eingesprochen wird. Also Lara wird von Nora Tschirner gesprochen, die Schauspielerin und Viva-Moderatorin früher. Also ganz relativ bekannter Name eigentlich für so ein Spiel. Und man muss keine Angst haben, es wurde nicht nur wegen dem Promi-Status. Also man merkt im Spiel auch, dass Nora da wirklich auch mit Herzblut bei der Sache ist. Und hier haltet den Tag fest. Ich lobe eine deutsche Synchronisation. Nora Tschirner passt perfekt zu dieser Lara. Also die macht es wirklich, wirklich super. Leider ist der ganze restliche Cast nicht mal annähernd so gut. Oh. Also man merkt, dass Nora Tschirner eine Schauspielerin ist und keine Synchronsprecherin. Ja? Also die nuschelt auch mal ein bisschen und redet einfach natürlich. Also sie hat irgendwie verstanden, wie diese Lara tickt und schauspielert eben diese Lara. Und bei den anderen Rollen hat man immer so das Gefühl, das sind halt die typischen Synchronsprecherstimmen, die man so kennt, die ihre Sprachausbildung genossen haben und halt einfach im Studio stehen und ihre Sprecherrolle darunter sprechen. Die geben sich Mühe, aber es ist halt immer so dieses, passt irgendwie nicht so richtig. Und gerade im Vergleich zu Nora Tschirner fällt es irgendwie extrem auf.
Das ist ja auch eine relativ physische Rolle.
Ja.
Dadurch, dass Lara sehr viele akrobatische Sachen machen muss, sie ist ja sie macht ja sehr viele Kletterzeug und solche Einlagen und es ist, ich habe es auf Englisch gespielt, die englische Synchro ist übrigens sehr gut. Da,
danke.
Nein, da sind
Lara hat so einen süßen britischen Akzent.
Ja, ja, klar, sie ist ja auch, ich weiß nicht, ob Britin, aber auf jeden Fall hat sie so einen typisch Akzent, ich weiß nicht, jetzt schottisch, britisch oder so, ich glaube, es ist britisch.
Britisch natürlich.
Sie ist Britin, ne? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Croft sagt es eigentlich so schon, aber.
Ja, Lara auch. Die Amis wollen immer Laura sagen.
Ach so, okay, verstehe. Jedenfalls klingt das aber auf jeden Fall sehr gut. Und sie macht natürlich während, auch außerhalb der Dialoge, hörst du Lara natürlich die ganze Zeit, weil sie joggt da, robbt da irgendwie durch den Wald und so. Und das ist halt sehr mit sehr viel Anstrengung verbunden. Und es gibt auch immer so Momente, wo sie manchmal so auch so Sachen vor sich hin flüstert, so als würde sie das fast zu sich selbst als zu dem Spieler sagen. Ne? Wenn man so zum Beispiel durch so ein Grab durchgeht und dann erkennt sie da irgendwelche Bauten und so wieder, dann sagt sie es manchmal nicht laut, sondern flüstert das nur so vor sich her. Manchmal hört man es fast gar nicht. Und das passt aber irgendwie ganz gut zur Figur. So. Man, auch da wieder Videospiellogik, die ist ja dann schon, ne, diese Selbstgewichtsgespräche zu führen, ist dann eine Sache. Aber auf der anderen Seite, diese Kommunikation mit dem Spieler funktioniert deshalb sehr gut. Und ich fand die auch ganz gut. Was ein bisschen schade ist, also der Plot ist halt schon relativ simpel und leider sind bei einigen Nebenfiguren sind auch einige Figuren sehr klischeehaft. Also
ja, sehr.
Man hat da so einen Cockney-Seefahrer irgendwie, der witzig ist, aber halt wieder so typisch Side-Character und dann gibt es dann eine junge Dame, die so eine kleine Japanerin, die wirklich so typisch Japan
ist. Also ich bitte dich, so. Das ist aus Stereotypen kaum zu übertreffen.
Ja, das
du
ist,
hast eine kleine Japanerin, du hast eine Schwarze dabei, du hast einen Eingeborenen, der so der Buddy-Kumpel ist, du hast die Vaterrolle,
genau,
du hast die Beschützerrolle, ja. Also von jedem Stereotyp ist irgendwas dabei in diesem Freundeskreis.
Und du hast auch diesen total selbstverliebten Archäologen mit
dabei. Ja, natürlich, genau.
Und
bei jedem Satz schon raus, der schreit schon so nach Verrat. Das ist unglaublich, das ist so schlecht gemacht auch.
Ja, teilweise. An der
Stelle.
Was schade ist, irgendwie
nur,
ne?
Die Augen verdrehen.
Genau, ja,
die Story ist wirklich der größte Knackpunkt an dem ganzen Spiel, finde
ich. Also sie macht das Spiel nicht kaputt. Also ich würde schon sagen, dass es Uncharted Level ist. So.
Ja,
genau. Ja, also Uncharted ist ja auch voller Klischees und voll einfacher Sachen. Einfach im Sinne von, die suchen einen Schatz. Da gibt's irgendwas total Mysteriöses irgendwie, eine übermysteriöse Macht, die nicht menschlich ist. Was war ja bei Tomb Raider sowieso schon immer so. Und das ist halt so, und da gibt's diese Stereotypen Nebenfiguren und sowas. Das macht das Spiel jetzt nicht kaputt oder so. Und spannend ist es trotzdem, sehr sogar. Aber man denkt sich dann so, Mensch, also sie haben sich ja einige sehr coole Sachen sogar einfallen lassen. Und am Anfang findet Lara dann so eine Videokamera und dann sieht man für so ein paar Sequenzen halt durch diese Kamera gefilmt irgendwie durch und kriegt dann so die Vorgeschichte erzählt. Und ich dachte, ja, das ist ja ein cooler Kniff eigentlich. Sieht man nicht so oft in Spielen. Aber das sind dann diese Klischeefiguren und du siehst schon auf dem ersten Blick so, wer am Ende überleben wird, wer später den Verrat machen wird, das ist irgendwie so komisch eigentlich.
Ist halt so auf diesem Actionfilm-Niveau.
Ja. Ja. Was seltsam ist, weil Lara an sich ist ja schon sehr gut charakterisiert, weil da lag der Fokus natürlich auch eindeutig drauf, diese Figur auszugestalten und zumindest nach Videospielverhältnissen glaubwürdiger zu machen. Aber man denkt sich, vertane Chance. Also wenn die Nebenfiguren noch ein bisschen besser, ist ja mit dem Bösewicht genauso. Der Bösewicht ist natürlich total vernarbt. Total buschikos irgendwie, wenn der auftritt, so, du erkennst schon im ersten Moment, das ist der Bösewicht. Und
natürlich so diese typische Szene, irgendeiner stellt ihn in Frage und er wird sofort erschossen. Das muss doch immer dabei sein, oder?
So. Ja.
Stürzt die Brücke, verbrennt die Brücke, aber das sind unsere Leute. Puh.
Ja, genau.
Noch ein Ungläubiger hier.
Mittlerweile wirklich in jedem Actionfilm, in jedem Actionspiel mit drin gibt es mindestens eine so eine Szene, hier auch wieder. Und dann denkt man sich so, vertane Chance. So. Vertane Chance, aber naja, gut.
Gerade so untypische Bösewichte funktionieren heutzutage doch viel besser. So, ne?
Klar.
Also, ich finde, das hat Far Cry 3 eigentlich ganz gut gemacht mit dem.
War es, ne?
War es, war ein total Also war auch sehr übertrieben und sehr Klischee. Mhm. Aber so wie der Schauspieler ihn verkörpert hat, hat es irgendwie einen sehr speziellen Reiz gehabt, weil er diesen Wahnsinn irgendwie gut ausgedrückt hat. Und nicht so dieses 0815, ich dominiere meine Untertanen hier einfach nur mit Gewalt und Terror.
Mhm. Ja. Ja, Weiß hatte so eine körperliche Unkontrolliertheit.
Ne? Ja, ja,
der genau. konnte sich halt manchmal so, es sind so wie so Stromschläge, ne? Wenn der Wahnsinn jetzt gerade so überhand genommen hat, dann schüttelt der sich auch immer so ein bisschen so und sagt so, ich flippe jetzt ein bisschen aus. Und sowas hast du natürlich bei Tomb Raider gar nicht. Also das ist dann halt einfach nur der Böse, ich dominiere alle und wer mich hier und das ist irgendwie ein bisschen, naja. Aber gut. Zum Glück steht man ihm ja nicht laufend gegenüber, sondern nur in zwei, drei kurzen Sequenzen. Und der Star sind halt, wie gesagt, die Umgebung und alles. Mhm. Deswegen fällt es jetzt nicht so gut ins Gewicht. Aber man denkt sich dann so ein bisschen nach all diesen, also wirklich alles ist mega geil. Und dann ist ausgerechnet die Geschichte, womit Tomb Raider vielleicht hätte noch ein Stück besser werden können, dann so ein bisschen einfallslos. Und dann frage ich mich, wozu die da zwei Autoren gebraucht haben,
ja,
um das dann, ja,
vor allem fehlt mir so ein bisschen die erste Hälfte vom Spiel ist man eigentlich immer nur dabei, irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen, die sich irgendwo verlaufen oder irgendwo abgestürzt sind.
Ja.
Da ist von der Story noch gar nicht so viel zu spüren. Also da fehlt mir so ein bisschen der Anreiz. Die Lara rennt immer sofort los, wenn irgendwo, da ist ein Fallschirmspringer, dem rennt, dem helfe ich. So, mhm. Ja, selber irgendwie kurz vorm Absterben. keine Ahnung, hat irgendwie alles verloren und die sind da auf dieser Insel und keiner hat eine Ahnung, wo sie überhaupt hin und überhaupt. Mhm. Und dann, da ist einer in Not, ich helfe ihm. Also das wirkte so ein bisschen die Motivation wirkte irgendwie falsch verteilt, fand ich so am Anfang.
Ja.
Und dann entwickelt sich ja so langsam was, aber da fehlt noch so der letzte Funke. So da hätte ich lieber so diese klassische, bei Uncharted ist es dann doch wieder einfacher und es funktioniert dann besser. So, ich will diesen Schatz und ich will da hin und da muss ich halt Hindernisse überwinden.
Ja, das stimmt, das muss man Uncharted lassen. Ne? Es ist halt simpel. Ja. Drake so, ja, ich bin Schatz, ne? Und geil so. Und alle so, ja, mach mal mit.
Du spinnst, aber wir kommen mit.
Ja, das kann Uncharted sich halt auch erlauben, ne? Das funktioniert in diesem Universum. Also ich fand das mit diesen Piloten und alles, das fand ich sogar noch relativ nachvollziehbar. Aber die Sache ist, meine Hoffnung war ja eher, ich hatte in den ersten zwei, drei Stunden kommt ja schon so ein gewisser Lost-Vibe mit bei Tomb Raider.
Genau, das hatte ich mir mehr erhofft. Weil ich diese auch. Insel, auf der man strandet, die hat ja sowas von Lost, dass da diese magische Kraft irgendwie, also so Bermuda-Dreieck im Prinzip. Mhm. Oder noch stärker, alles, was da hinkommt, stürzt ab. Da hätte man sehr gut in die Lost-Ecke gehen können, absolut.
Also es hätte mich jetzt auch nicht so gestört, wenn es wirklich extrem Lost gewesen wäre. Ne? Mhm. Also jetzt gar nicht so dieser typischen Tomb Raider Ancient Mystery Ghost Stories so, sondern schon wirklich sowas total Mysteriöses, was man jetzt auch nicht erklären kann. Aber da war das Team dann wohl doch zu sehr an den Wurzeln gebunden. Aber das war so die oft auch so weit diese Figurenkonstellation. Also die bei Lost sind ja auch ganz viele Stereotypen. Aber dadurch, dass die so unterschiedlich auf der Insel verteilt waren, war es dann trotzdem relativ interessant. So, und das haben sie bei dem Spiel dann leider nicht zu Ende geführt. So, der Lost Vibe geht leider in der zweiten Hälfte auch deutlich verloren.
Ja. Und keine Dama Initiative.
Nee, schade eigentlich. Keine Japaner, die lustige Videos machen. Mit Anleitungen zu merkwürdigen Experimenten. Das wäre aber mal geil gewesen. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen. Ne? Nur mal ganz kurz, hast du den Multiplayer gespielt?
Nö, der reizt mich überhaupt gar nicht. Aber ich habe auch den Uncharted nicht gespielt.
Okay. Ja. Den habe ich nur mal kurz ausprobiert. Aber Wayne, der ist okay. Also es ist eine nette Dreingabe. Funktioniert. Ist jetzt nicht schlecht oder so, wie bei Uncharted eben. Aber ich glaube, kann man machen, muss man nicht. Also ich hätte mir sogar fast gewünscht, sie hätten sich diese Ressourcen einfach mal gespart und so das lieber in die Geschichte gesteckt. Nee. Aber gut, macht das Spiel jetzt nicht kaputt oder so, aber ist ansonsten eigentlich mehr so als Dreingabe gedacht.
Mhm. Der schützt ja nur vor dem Wiederverkauf. Das ist ja, glaube ich, so die einzige Strategie, die man bei sowas dann hat als
Publisher. Hat das so ein
Naja, solange du Multiplayer spielst, wirst du dein Spiel ja nicht in den Secondhand geben.
Ach so, meinst du das? Ja. Ich dachte, da gäbe es einen Online-Pass, aber den hätte ich dann jetzt übersehen. Aber ich glaube, den gibt es gar nicht. Also, dass man da so einen Code eingeben muss, um es
online zu spielen.
Habe ich jetzt auch nicht gesehen.
Gut.
Ja, ich würde sagen, wir haben es gut umrissen, ne?
Absolut.
Okay, dann würde ich sagen.
Knapp 10 Minuten.
Komm, das ist ein großes Spiel. Das, darüber muss man auch lang und ausführlich reden.
Also, ja, aber wir haben nicht mal Gregor als Ausrede heute.
Also ich von meiner Seite aus würde es empfehlen, wenn man Abenteuerspiele mag und diese Punkte mit sich vereinbaren kann mit Videospiellogik, dann ist es auf jeden Fall ein großes Erlebnis.
Also ich würde es jedem empfehlen, der Videospiele mag. Oh. 120%.
120%. Ja. Ja. Also sagt uns doch in den Comments, wie ihr das findet. Also das polarisiert ja schon ein bisschen das Spiel. Auch wegen diesen, also jetzt nicht nur wegen der Debatte, sondern auch wegen der dieser Düsternis und wegen dem Dark and Gritty Style. Wie,
und wegen der starken Action und Ballerei natürlich.
Ja. Genau, ne, das kann ja sein, dass ihr das total doof findet, was wir hier da erzählen. Das müsst ihr uns natürlich auch in den Comments dann sagen.
Genau. Oder drückt die Herzchen.
Oder drückt die Herzchen, genau.
Soll ich dir mal was verraten? Hm? Man kann doppelklicken auf dem Herz und dann kommen zwei Herzen.
Echt jetzt?
Das ist noch ein Bug.
Den müsst ihr natürlich ausnutzen.
Schönen Abend.
Alles klar, schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss. Tschüss.